Herzlich willkommen zum Podcast Zwischen Kopf und Kreide. Schön, dass du wieder reinhörst und dir ganz besonders ein frohes neues Jahr. Heute tauchen wir ein in die Welt der Montessori-Pädagogik. Ein Ansatz, der davon ausgeht, dass Kinder von Natur aus lernen wollen, wenn man ihnen eben die passende Umgebung und Hilfe bietet. Der Leitsatz dabei ist, hilf mir, es selbst zu tun. Zu Gast ist Sabine Werner. Sie ist Lehrkraft in einer Grundschule, Montessori-Pädagogin und arbeitet auch im Einfach-Krisenfest-Team von Raphael Kirsch. Ja, und mit ihr spreche ich eben über Maria Montessori, über die Montessori-Arbeit in der Grundschule, warum sensible Phasen so entscheidend sind und welche Rolle das Material im Lernprozess spielt. Sie zeigt mir ein paar Materialien, die könnt ihr natürlich schwer sehen, aber wenn ihr die euch nochmal konkret angucken wollt, dann schaut einmal gerne bei Instagram vorbei, da habe ich ein paar Bilder hochgeladen. Ja, und egal, ob du jetzt Lehrkraft bist, Elternteil oder pädagogische Fachkraft, es ist sehr spannend zuzuhören und man kann auf jeden Fall für seine Praxis was mitnehmen. Viel Spaß bei der Folge Zwischen Kopf und Kreide über Montessori-Pädagogik in der Grundschule. Ach ja, und noch ein kleiner Hinweis. Es handelt sich natürlich um eine Grundschule und man muss dazu sagen, jede Schule hat ihr eigenes Konzept. Das kann also bei einer Schule auch nochmal anders aussehen. Das gibt ja auch weiterführende Schulen, die mit der Montessori-Pädagogik arbeiten. Das heißt, dies ist jetzt ein Beispiel. Viel Spaß!
Ja, dann freue ich mich nochmal total, dass du da bist, Sabine.
Schön, ich mich auch.
Ja, und das mache ich immer so. Die erste Frage ist eigentlich immer, wo du dich einordnen würdest, zwischen Kopf oder zwischen Kreide?
Bei mir ist es so, ich bin irgendwie, ich würde mich bei beidem einschätzen. Ich bin jemand, der viele Dinge durchdenkt und eine große Struktur hat und die auch braucht. Und gleichzeitig bin ich ein Mensch, der handeln mag und gerne auch in der Praxis Dinge anfasst und macht und erlebt. Und ich bin jemand, der viel anpackt. Und deswegen würde ich beides so wählen.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, du packst viel an. Magst du einmal kurz dich vorstellen, was machst du beruflich? Wo bist du überall dabei und aktiv?
Ja, ich bin seit 16 Jahren Montessori-Lehrkraft und wirklich mit Herz und Seele. Ich finde, da habe ich damals schon, als ich die Montessori-Ausbildung gemacht habe, sofort gesagt, das ist meins und das ist mein Steckenpferd. Ich bin da absolut mit Gefühl und Herzblut dabei. Und dann habe ich ganz, ganz viele Dinge auch in der Schule gemacht. Das heißt, ich war Ausbildungsbeauftragte, habe in der Steuergruppe ganz viel sozusagen erweiterte Schulleitung mitgearbeitet und habe dann vor einem Jahr die Ausbildung bei Raphael Kirsch gemacht als Krisen- und Konfliktpädagogin und dort auch dann angefangen zu arbeiten. Das heißt, ich bin jetzt neben meinem Beruf als Lehrkraft freie Mitarbeiterin bei Einfach Krisenfest und leite da Seminare und Workshops für Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte zum Thema Krisen- und Konfliktpädagogik im pädagogischen Alltag und moderiere auch Live-Coachings für die Teilnehmer der Ausbildung und Teilnehmerinnen. Und das gibt mir totale Energie gerade. Ich liebe es, mit den Erwachsenen zu arbeiten und mein Wissen und meine Erfahrungen und meine, ja, das weiterzugeben, finde ich toll, wenn ich sehe, dass das Menschen auch weiterbringt in dem beruflichen Alltag.
Cool. Und was würdest du sagen? Also, wie bist du überhaupt dazu gekommen, erstmal überhaupt Lehrerin zu werden?
Ich glaube, das ist so ein Weg, den man so oft hat, wenn man jung ist und irgendwie gerne mit Kindern arbeitet. Und dann ist es auch oft so, dass man dann Babysitterin macht oder ich habe dann Kindertanzkurse gegeben für Kinder und bin bei Jugendfreizeiten mitgefahren. Und irgendwie war das immer so meins. Und ich habe gesehen und gemerkt auch, dass ich das gut kann und dass die Kinder mich total mögen und dass das ankommt, was ich mache. Und das war relativ klar dann für mich, dass ich Lehramt studiere. Und dass das ein Beruf ist, der für mich passt.
Und wann hast du dann entschieden oder wie ist es dann dazu gekommen? War es ein Moment oder war es ein Prozess, dass du dann ja, bei Montessori gelandet bist?
Ich war schon von klein auf geprägt, kleine Montessorianerin, sagen wir es mal so, weil meine Mama mich zur Montessori gebracht hat. Sie hat in Aachen damals in einem Kinderhaus gearbeitet, in einem Montessori-Kinderhaus und das dort auch geleitet. Und das heißt, ich hatte schon immer einen Bezug dazu. Und dann war es im Studium, aber eher durch eine befreundete Mitstudierende, die dann gesagt hat, ich bin hier in Leverkusen an einer Schule gewesen und soll man nicht hier die Montessori-Ausbildung machen? Und dann habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall machen wir. Und dann habe ich während meines Studiums dann sozusagen noch eine zweijährige Ausbildung parallel gemacht.
Und dann bist du, also du bist jetzt in der Grundschule und also in der Montessori-Grundschule und ist
Genau.
das eine staatliche Schule? Bist du verbeamtet? Also wie sieht
Ja.
das da aus?
Das ist eine staatliche Schule. Ich bin verbeamtet. Das ist sozusagen dann eine normale Schule, sagen wir es mal so. Montessori gibt es ja auch ganz oft in freier Trägerschaft, in Privatschulen. Es sind ja auch da ganz viele angesiedelt, aber das ist eine staatliche Schule, in der ich arbeite.
Und das heißt, du hast jetzt in Anführungsstrichen dieses normale Schule, also das heißt, du bist auch von Anfang an dann an dieser Montessori-Schule gewesen und hast vorher nicht noch in anderen Schulformen oder in normalen Schulen in Anführungsstrichen gearbeitet.
Genau. Ich hatte direkt gesagt für mich, ich mach dort gerne mein Seminar. Ich habe auch extra deswegen den Referendariatsort ausgewählt und musste dort auch von Köln aus immer nach Engelskirchen fahren, weil es mir wichtig war, dass ich dann an dieser Schule auch die Möglichkeit habe, dort Referendariat zu machen und bin dann da geblieben. Ja, bis heute.
Und wenn du jetzt ganz kurz einmal erklären könntest nochmal, so was ist so der Leitgedanke von Maria Montessori oder auch ja von der Schule, wo du, wie arbeitet ihr da?
Genau, der Leitgedanke von Maria Montessori ist im Grunde genommen in einem Satz immer gut zusammenzufassen. Maria Montessori hat immer schon gesagt, was die Hand tut, prägt sich dem Geist ein. Das heißt, das Montessori-Material ist eigentlich das absolute Herzstück von unserer Arbeit. Und ich muss da ein bisschen weiter ausholen, weil Maria Montessori kennt ja nicht jeder. Das ist eine Ärztin gewesen, die hat, also ich finde auch, kann man sich ein großes Beispiel als Frau auch nehmen, schon damals als Reformpädagogin und als Frauenrechtlerin sich schon im 19. Jahrhundert durchgesetzt, war die erste Frau Italiens mit einem medizinischen Doktortitel. Also mit 26 Jahren hat sie einen Doktortitel gemacht. Und hat dann mit 37 Jahren damals das erste Kinderhaus in einem Armenviertel in Rom gegründet. Und hat dort eigentlich den Ursprung der Montessori-Pädagogik gelegt. Und ihr Wunsch war es, und sie kam zu einer Erkenntnis dazu, dieses Material zu entwickeln, weil sie damals mit geistig behinderten Kindern gearbeitet hat und gemerkt hat, dass diese ganzen Lernprobleme oft aus der Umgebung und aus der fehlenden Förderung eigentlich resultieren und nicht aus mangelnder Intelligenz. Und das Montessori-Material ist wahnsinnig toll aufgebaut. Das geht immer vom Leichten zum Abstrakten. Es ist alles so aufgebaut, dass die Kinder viel eigenverantwortlich und selbstständig dort arbeiten können, dass alles begreifbar ist. Sie können das also alles haptisch anfassen und auch dadurch mehr und schneller verstehen. Und das ist eigentlich das ganz Tolle an diesem Material.
Das heißt, ihr habt einen Materialschrank und für jegliche Themen und auch jegliche Fächer, oder wie muss
Ja.
ich mir das vorstellen?
Wir haben Materialschränke. Also an unserer Montessori-Schule, die ganze Klasse ist voll mit verschiedenem Montessori-Material. Das Material geht vom Mathematischen natürlich, also von Mathematik bis hin zu Deutsch und Sachunterricht sind alle Themen abgedeckt in diesem Bereich. Genau.
Und wenn ich jetzt so einen Arbeitstag von dir, aber auch einen Schultag von einem Kind anschauen würde, wie sähe das aus?
Unsere Schule ist so, und das ist im Grunde genommen, kann man nicht sagen, dass jede Montessori-Schule das gleich macht, aber bei uns ist es so, dass die Kinder einen ganz, ganz großen Anteil ihres Stundenplanes mit Freiarbeit sozusagen verbringen. Das wird oft dann so ein bisschen Wenn man das nicht kennt, denkt man, die Kinder arbeiten da frei und können machen, was sie wollen. Das kann man nicht so sehen, sondern die arbeiten im Grunde genommen ganz strukturiert, differenziert an ihren verschiedenen Aufgaben, in ihren verschiedenen also ihren entsprechenden Lernständen. Also es ist sozusagen so, dass man schaut und dass man vor allem im Grunde genommen als Lehrkraft ganz, ganz viel beobachtet und dann individuell auf das Kind zugeschnitten überlegt, welche Materialien passen, was kann man dem Kind anbieten und dann aus diesem ganzen großen Materialfundus entsprechend die Dinge raussucht, die gerade dann bei dem Kind, die gerade dazu zu dem Kind passen.
Das heißt, die haben im Grunde wie so einen Wochenplan wahrscheinlich oder also individuell Pläne und dann ist immer eine Lehrkraft mit in einem Klassenraum oder nutzt ihr mehrere Räumlichkeiten?
Ja, wir haben bei uns die Klassen 1 bis 4 in der Freiarbeit zusammen. Das heißt, wir haben erstes, zweites, drittes und viertes Schuljahr zusammen in einer Klasse. Und die Kinder haben keinen festen Plan, wo dann da drin steht, montags muss ich das machen und dienstags muss ich das machen, sondern die haben ganz viele Listen, wo das Material quasi im Grunde genommen draufsteht. Und wir überlegen gemeinsam sozusagen mit der Schülerin oder dem Schüler, welche Arbeit machst du heute, welche fängst du an, kriegst du vielleicht eine neue Einführung von mir. Und wenn sie dann Arbeiten haben, die haben dann meistens so bis zu 4 Arbeiten parallel laufend offen. Meistens dann auch in den verschiedenen Bereichen. Also es gibt ja in Mathematik 2 Bereiche in Montessori. Das ist Arithmetik und einmal Geometrie. Und dann haben sie noch im Sachunterricht und in Deutsch jeweils eine Arbeit möglich, die sie offen haben können, und können dann da individuell daran arbeiten.
Und Klassenarbeiten, Noten, ist das auch, sind das Themen, die auch eine Rolle spielen?
Ja, da wir eine staatliche Schule sind, spielt das natürlich eine Rolle, weil wir sind natürlich auch genauso wie alle anderen staatlichen Schulen an den Lehrplan gebunden und haben dadurch auch nicht nur durchgehend Freiarbeit, sondern die Kinder haben im Stundenplan zwar viel Freiarbeit, da wird auch ganz viel schon abgedeckt, haben aber natürlich gleichzeitig auch andere Fächer wie Kunst, Religion, Englisch und Sport und so weiter. Und parallel auch noch zusätzlich dann jeweils nur in ihren jeweiligen Jahrgängen Fachunterricht. Das heißt, da werden dann auch dann entsprechend die Klausuren geschrieben.
Und Notenvergabe ist dann ja auch wahrscheinlich einfach ganz, müsst ihr
Genau.
machen, wenn es
Genau,
eine staatliche
ja.
Schule ist. Ja, okay.
Ja.
Und bei Freiarbeit kommt ja häufig dann immer so diese Kritik auf, ja, dann haben die Kinder keine Regeln, dann machen sie, was sie wollen.
Ja.
Welche Regeln sind bei Maria Montessori unumstößlich? An welche Regeln müssen sich die Kids halten?
Das, was man ja dann immer so sagt, ist so diese, die haben ja diese Freiarbeit, dann können die ja machen, was sie wollen, ist, kann ich nicht so unterstützen, weil Maria Montessori damals schon immer gesagt hat, dass die Kunst darin liegt, halt Freiheit und Struktur in Balance zu halten. Also das heißt, ich muss als Lehrkraft dafür sorgen, dass die Kinder auch eine entsprechende Struktur haben, dass sie bestimmte Grenzen auch haben, dass sie wissen, das sind Dinge, die sind unumgänglich, die muss ich jetzt machen, da kann ich mich jetzt nicht von befreien. Und dass die Kinder natürlich trotzdem, und das ist das, was man aushalten muss gleichzeitig, dass ein Montessori-Kind zum Beispiel auch mal mehr Mathe macht und weniger Sprache und vielleicht bei Sprache etwas langsamer ist. Aber, und das ist leider oft auch für viele Eltern und auch die Prüfungsinstanzen dann immer sehr, das wirkt immer unausgeglichen, ist es aber trotzdem eigentlich ein natürlicher Entwicklungsunterschied. Und das ist das, was wir Menschen eigentlich alle haben. Und Maria Montessori sagt, das ist wichtig, dass man auch diesen natürlichen Entwicklungsunterschieden nachkommt. Und gleichzeitig aber natürlich auch trotzdem Struktur bietet und überlegt, was kann denn das Kind dann in Sprache zum Beispiel, wenn es da nicht so stark ist wie zum Beispiel in Mathe, für Arbeiten bekommen, dass es dort dann auch eigenverantwortlich und vor allem gerne darin arbeitet.
Und jetzt hast du von Material gesprochen. Also kannst du vielleicht noch mal ein bisschen so ein Praxisbeispiel geben? Man kann sich das ja häufig so schwer vorstellen. Was sind das für Materialien? Wie sieht das aus?
Heutzutage sieht man und liest man überall irgendwie Montessori-Regal, Montessori-Arbeit, Montessori-Material. Montessori, Maria Montessori hat damals Material entwickelt, was haptisch ist, was sehr hochwertig ist, einfach und oft auch aus Holz. Und damit im Grunde genommen die Kinder viel damit handeln und arbeiten können, ohne dass es direkt kaputt geht. Das heißt, es war nicht in ihrem Sinne eigentlich, billiges Plastik zu verarbeiten, mit dem die Kinder arbeiten, sondern wirklich hochwertiges Holzmaterial. Das ist natürlich teuer. Und trotzdem merken wir immer wieder, wenn die Kinder auch mit entsprechenden guten Materialien arbeiten, dass sie auch entsprechend besser damit umgehen können. Und das Material, da gibt es zum Beispiel ganz viel Perlenmaterial, mit dem man gerade die mathematischen Regeln und mathematischen Aufgaben sich gut anschauen kann. Gerade das Perlenmaterial von Montessori, das kennt man ganz oft. Das wurde auch jetzt ganz häufig schon nachgebaut. Das sind dann große Kuben im Tausenderbereich. Und wenn man die Hunderterplatten aufeinander legt, dann entstehen aus 10 Hunderterplatten dann ein großer Tausenderkubus. Und dann kann man sich das dann besser vorstellen und auch mal dann das sehen, wie die Menge dann auch wirklich größer wird. Und es ist, ich liebe es, wenn ich vor allem auch sehe, dass dann erwachsene Personen oder Jugendliche, die mal bei uns zur Hospitation kommen, und dieses Material sehen, und wir haben auch Material zum Beispiel zum Thema Wurzelziehen, zur binomischen Formel, zur trinomischen Formel. Und wenn dann erwachsene Menschen da stehen und mit dem Material plötzlich diese Formeln erst verstehen
Verstehen.
und nicht nur das Ganze abstrakt irgendwie nachvollziehen können und irgendwie einfach berechnen, sondern es wirklich zum ersten Mal verstehen. Und das ist das, was für mich immer so ein Aha-Moment ist, wenn man dieses Material wirklich in Bezug auf die Wissensvermittlung sieht.
Thema Digitalisierung, ich meine, es wird ja alles irgendwie umgestellt. Also, wie geht ihr damit um? Was bleibt ihr dann bei euren Materialien oder also ja?
Also Montessori-Materialien sind ja zum Anfassen gemacht, ne? Das habe ich ja gerade nochmal erzählt. Also das geht um Holz, es geht um Gewicht, es geht um Formen, um Farben, ne? Und all das schafft ja die Sinneserfahrung, die dann das Lernen verankert. Das war Montessoris Grundprinzip, ne? Und die Frage stellen wir uns genauso, kann ein Bildschirm das ersetzen? Und ich habe darüber auch viel nachgedacht und würde sagen, teilweise. Würde aber nicht sagen, es kann das Ganze ersetzen, sondern eher den Lernprozess ergänzen. Und danach arbeiten wir. Also man kann natürlich gerade das Montessori-Material nicht interaktiv. Also das ginge vielleicht schon über Apps oder so, aber das zu ersetzen wäre in meinen Augen fatal. Man kann aber natürlich dafür sorgen, dass die Kinder im personalisierten Lernen durch KI, durch weitere digitale Apps unterstützt werden und gleichzeitig aber auch vorher natürlich einen verantwortungsvollen Umgang damit lernen müssen. Und ich glaube, wenn man das kombiniert, dann hätte vielleicht Maria Montessori jetzt gesagt, die Technik, KI und Co. ist ein Werkzeug und sollte nicht als Ersatz verstanden werden, sondern eher dazu führen, dass die Kinder lernen, die Welt zu verstehen und verantwortlich zu handeln und das mit beiden Sinnen und mit beiden Dingen.
Jetzt hast du ja sehr, sehr viel Positives natürlich auch gesagt. Also ist ja auch dein Ding und dafür stehst du so. Würdest du denn sagen, dass es auch Nachteile gibt oder irgendwelche Aspekte, wo du sagst, nee, das mache ich anders oder das hätte ich mir anders gewünscht oder da sehe ich auch kritisch?
Ich glaube, man muss das ganzheitlich sehen. Wir haben, also ich bin an einer Schule, an dem wir ganz toll, finde ich, es geschafft haben, die Freiarbeit Montessori in Kombination mit natürlich den vorgegebenen Strukturen, die wir haben in dem starren Schulsystem, sagen wir mal es mal so, zu kombinieren, weil wir es ja müssen, auch als staatliche Schule. Und ich finde, das ist uns super gelungen. Und es ist natürlich trotzdem immer eine Herausforderung, wie kann man die Montessori-Arbeit jetzt in der aktuellen Zeit gut und weiter umsetzen. Ich finde, wenn man die Möglichkeiten hat, wenn man das Material hat, wenn man auch entsprechend, und das, darauf kommt es auch an, eine Haltung hat, wenn man gut ausgebildet ist und das auch umsetzen kann, dann finde ich, dass das eine super Kombination ist, zu lernen heutzutage auch noch. Da fällt mir tatsächlich nichts ein, wo ich sagen würde, das ist negativ. Es gibt manchmal Momente, wo man vielleicht überlegen muss, es ist für manche Kinder eine größere Herausforderung als für andere, gerade die Kinder, die vielleicht eher eine starre Struktur vielleicht brauchen, vielleicht sogar eher den Kindern, denen es helfen würde, wenn sie sitzen und dann wird gesagt, alle machen jetzt das Gleiche und wir machen das ja auch, wir haben ja auch den Fachunterricht, da sind wir da trotzdem offen und machen viele Methoden. Dennoch muss ich sagen, dass der Vorteil an Montessori ja immer ist, dass man unglaublich gut differenzieren kann und jedes Kind abholen kann, wo es steht. Und das hat man oft im starren Schulsystem nicht. Weil dann sieht man das vielleicht und denkt, oh, dieses Kind bräuchte jetzt dringend Bewegung. Das müsste jetzt hier auf dem Teppich eigentlich alles machen, unterm Tisch liegen. Und dann sind aber doch irgendwie die Strukturen nicht vorhanden und nicht möglich. Und deswegen bin ich absoluter Fan von, und wenn das nicht mit Montessori-Material geht, trotzdem mit Projektarbeiten, mit individuellen Lernzeiten, mit individuellen Kleingruppenarbeiten, mit offenen Strukturen, mit der Möglichkeit, den Unterricht zu öffnen, darauf einzugehen, wie die Kinder sind, was die brauchen. Ja, und auf diese Maria Montessori spricht immer von diesen sensiblen Phasen, gerade in den ersten Jahren der Kindheit, so wichtig, dass da finde ich nichts Negatives dran.
Und wenn jetzt Eltern auf dich zukommen, bevor sie ihr Kind in die Schule schicken wollen und sagen, boah, ich bin mir total unsicher, ich weiß nicht, auf welche Schule ich mein Kind schicken soll, was würdest du denen antworten oder was würdest du da dazu sagen?
Ich würde immer, und auch wenn du mich jetzt auch als Mama fragen würdest, würde ich immer eine Montessori-Schule, wenn ich das könnte, bevorzugen. Ich würde, wenn ich das, das ist ja natürlich nicht immer möglich, weil das muss ja auch direkt im Umkreis sein, aber wenn ich die Auswahl hätte, würde ich das immer bevorzugen, weil es einfach ein für mich unglaublicher Vorteil ist in der Arbeit, dass die Kinder selbstständig arbeiten können, dass sie Eigenverantwortung früh lernen, dass sie für ihr eigenes Tun Verantwortung übernehmen, dass sie mehr selbst entscheiden können, womit sie sich beschäftigen und gleichzeitig aber auch an die Hand genommen werden. Und deswegen würde ich persönlich immer die Montessori-Schule bevorzugen.
Und wenn ich als Lehrkraft jetzt Lust hätte, mich da fortzubilden, weiterzubilden, du hast jetzt eben von 2 Jahren Ausbildung gesprochen. Was sind so die Inhalte? Wie sind so die Rahmenbedingungen?
Die Inhalte sind vor allem, dass man das ganze Material kennenlernt. Also es gibt ja unglaublich viel Montessori-Material und es ist so, dass man in der ganzen Zeit tatsächlich ganz, ganz viel und intensiv diese Materialien verstehen lernt. Und auch man lernt die ganzen Einführungen, wie führe ich dieses Material ein, wie geht es weiter, weil die Materialien in sich ja ganz oft auch noch weiter differenziert aufgebaut sind, abstrahiert werden. Und da den Durchblick zu haben, das bedarf wirklich einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Material. Und wenn deine Haltung ist, dass du sagst, ich bin dafür offen, ich habe total Lust darauf und möchte mich auch in diesem Sinne weiterbilden, dann ist das auch, wenn du nachher nicht an einer Montessori-Schule bist, finde ich, ein unglaubliches Geschenk, weil diese Arbeit mit dem Material, ob du das jetzt hast oder nicht, aber dass du kannst auch vieles davon selber nachbauen oder in ein bisschen umändern oder auch wenn du das Geld, weil das ist wirklich, muss man sagen, tatsächlich Luxus, wenn man da unterstützt wird und sich das leisten kann, diese Holzmaterialien zu kaufen, geht das auch mit dem Plastikmaterial. Und ist genauso gut, wenn man weiß, wie man damit arbeitet.
Und wenn ich jetzt als Lehrkraft, die nicht an der Montessori-Schule bin, auch gerne mal vielleicht was einbauen will in meinen normalen, in Anführungsstrichen, Unterricht, was hast du dafür für Tipps, Ideen, vielleicht einfache Anfänge, wo man vielleicht erstmal grundsätzlich mit anfangen könnte?
Die einfachen Anfänge, das ist das Anfangsmaterial tatsächlich ja auch dann, da würde ich immer sagen, das goldene Perlenmaterial ist das Basismaterial sowieso in Mathematik. Dann gibt es dazu die Abstraktion, das wäre das Markenspiel, das heißt, da hat man so kleine Plättchen, ist dann der Hunderter nicht mehr die große Platte, wo man genau diese 100 Perlen sehen kann, sondern dann ist das halt einfach eine kleine Platte, das ist die Abstraktionsstufe, wo dann nur die Zahl 100 draufsteht. Ist auch mittlerweile möglich gut, sich auch, ist auch möglich zu kaufen. Und das ist ein Basismaterial, was toll ist, weil es gibt auch dieses bunte Perlenmaterial, da kann man in ganz vielen, hat man ganz viele bunte Perlen, jede Zahl hat eine andere Farbe. Da können die Kinder auch super und toll schon mit rechnen, ob das jetzt Minus ist, Plus, die Malaufgaben kennenlernen. Das würde ich sehr empfehlen. Und gleichzeitig gibt es auch tolle Arbeiten in Sprache, die man auch schon gut übernehmen kann. Da ist zum Beispiel die Satzzerlegung, das nennt sich Sterntabelle. Da lernen die Kinder auch ganz toll und haptisch in dem Fall auch die verschiedenen Prädikate, adverbialen Bestimmungen des Ortes und so kennen und machen das auch spielerisch mit Pfeilen und können das dann auch aufbauen. Und das kann man auch gut schon in einer eigenen Klasse ohne Montessori-Gedanke schon übernehmen.
Und gibt es noch irgendwie Literatur oder irgendwelche Dinge, die du empfehlen würdest, wo du sagen würdest, das müsste man, also das ist so die Basis, das muss man auf jeden Fall lesen oder angucken oder.
Es gibt tolle Dokumentationen mittlerweile über Maria Montessori und ihr Lebenswerk. Sie hat auch mittlerweile ja auch mehrere, sie war ja für verschiedene Friedensnobelpreise nominiert, dreimal. Und da gibt es aber auch mittlerweile ganz tolle Dokumentationen zu, die man sich anschauen kann. Ansonsten ist es tatsächlich immer sehr schwer, gerade das Montessori-Material auch zu erklären, wenn man das nicht wirklich mal selber gesehen hat. Und ich glaube, da lohnt es sich tatsächlich auch, sich Filme anzuschauen und mal zu gucken, wie das aufgebaut ist, weil das, was ich so sage und wenn ich da so, ich lebe das so, weil ich ja ganz oft auch die Erfahrung gemacht habe, dass Kinder und auch Erwachsene plötzlich Dinge wirklich begreifen mit dem Material, ist es tatsächlich als Außenstehender, glaube ich, manchmal schwer, das nachzuempfinden. Und ich glaube, da liegt auch die Krux oft drin, dass man ganz oft mittlerweile ja auch schon erkannt hat, das ist ja super, die Kinder lernen damit eigenverantwortlich, die können da nach ihrem Wissen und nach ihrem Wissensstand mitarbeiten, da gibt es Selbstkontrollen und sie haben verschiedene, ja, die Maria Montessori hat immer Isolierung der Schwierigkeit gesagt, also das heißt, jedes Material fördert einen Lernaspekt und dann gibt es auch noch vom Konkreten zum Abstrakten. Und wenn man aber nicht genau weiß, wie das geht, ist es, glaube ich, ganz schwer, das so umzusetzen, dass es dann auch wirklich passt.
Hast
Und
du
ja.
zum Beispiel gerade also Material vor Ort? Also könntest du mal was in die mir mal zeigen, sozusagen?
Ich kann dir, ich überlege gerade, ja, ich kann dir zeigen,
Ja?
zum Beispiel die beweglichen Buchstaben. Und auch zum Beispiel, oh, Lesedose ist auch was, was mittlerweile ganz oft schon auch in anderen Schulen angekommen ist mit kleinen Wörtern. Gerade für den Anfangsunterricht ganz spannend und praktisch. Ich hol's dir mal.
Ja, okay. Das heißt, ich habe diesen Kasten. In jedem Kasten sind verschiedene, zum Beispiel das A, das ist jetzt da irgendwie 20 Mal liegt das da drin. Und dann nehme ich mir für das Wort Haus dann die Buchstaben, vermeintlich. Vielleicht fehlt mir dann, oder ich nehme zwei S am Ende oder so. Dann lege ich mir die auf den Tisch und kann das dann alles schieben.
Genau.
Ja, okay.
Da gibt es ganz viele Buchstaben. Auf der Rückseite sind dann immer auch die Kleinbuchstaben aufgedrückt. Das heißt, die Kinder können am Anfang erstmal nur Großbuchstaben legen und dann später, wenn sie wissen, dass die Nomen groß geschrieben werden, natürlich auch entsprechend die
Ja.
Kleinbuchstaben legen und können damit auch richtige Sätze schreiben und das auch schon ganz früh. Also da auch natürlich wieder geschaut, wo steht das Kind. Und ich habe natürlich jetzt auch, ja, auch ErstklässlerInnen bei mir. Da gibt's dann, da schaue ich dann auch genau. Auch für mich ist das meine Hauptaufgabe eigentlich, die ganze Zeit zu beobachten und zu überlegen, wo steht das Kind. Und da gibt es ganz viele Kinder, die schon sch ganz viel schreiben und so weit sind, dass sie Lust haben, das auch zu machen. Andere sind noch bei den Anlauten, andere sind bei den ersten Buchstaben, die sie sich erlernen. Also da sind die ganz wirklich auch differenziert und unterschiedlich. Und das
Und
ist das
hast
Schöne zum Beispiel an diesem Kasten ist, den kannst du später auch noch für viele weitere Dinge auch nutzen.
ja, klar.
Genau. Und dann haben wir zum Beispiel auch noch, was auch ein schönes Material ist, habe ich ja eben angesprochen, sind die Lesedosen. Die sind auch unterschiedlich aufgebaut. Es geht mit den einsilbigen Wörtern los und die haben dann so jeweils so süße Bilder.
Okay, ja, da ist jetzt ein Wal drauf, sehe ich,
Genau,
ne?
der Wal. Und
Ja.
entsprechend dann so kleine Zettelchen. Da müsste dann in dem Fall dann auch Wal sein. Und die Kinder lesen das dann, haben eine Dose, wo die nur die einsilbigen Wörter haben. Erlesen die sich dann, wenn sie dann lesen können, und können dann diese Zettel auch zuordnen.
Viele Bilder und viel, was man, ja, wie du ja auch schon sagst, ne, rausnehmen kann, umlegen kann, anfassen
Genau.
kann, all das, ja.
Genau. Und gerade in Mathematik ist das Schöne, gerade wenn es um Anfassen geht, ist ja oft so, dass Kinder Mathematik irgendwas machen, gerade bei den Malaufgaben zum Beispiel, und irgendwie gar nicht so richtig verstehen, warum ist das denn 3 mal 4? Und das kann man auch so ganz toll mit den Perlen dann zeigen. Wir haben ja gerade dann Perlen, die kann ich dir auch mal zeigen, in verschiedenen Farben. Zeig dir mal hier gerade die schöne Fünferstange in
Ah
hellblau.
ja,
Ja, und
Kleine
das sind auch
Perlen.
einfach 5 kleine Perlchen, die zusammengepresst sind, ne? Und dann, wenn man 3 zum Beispiel davon ja hinlegt, von diesen 5er-Stangen, dann hat man 3 mal die 5 da liegen, oder? 5 plus 5 plus 5. Und das zu verstehen, dass in dieser Malaufgabe ja eigentlich auch die Plusaufgabe drin versteckt ist, das lernen die Kinder oft einfacher, wenn sie sich das hinlegen können, als wenn man denen diese Malaufgaben nur zum auswendigen Lernen hinlegt und sie einfach im Kopf haben, 3 mal 7 ist 21. Und warum das aber so ist, weiß ich gar nicht. Und oft fällt das dann gerade bei Textaufgaben oder bei anderen Dingen auf, wenn die Kinder dann plötzlich eben nicht mehr nur diese eigene Aufgabe da stehen haben.
Ja, cool.
Ja, und selbst im Fachunterricht kann man auch immer wieder dann das Material heranziehen, wenn man dann merkt, das Kind braucht da noch Unterstützung, dann wird oft dann das entsprechende Material wieder herangezogen.
Und da kann man ja auch ganz gut, also dafür muss man jetzt natürlich nicht unbedingt die Holzdinger sich Perlen
Genau.
kaufen, sondern ne, da gibt es ja
Gerne.
auch andere Möglichkeiten, das zu nutzen.
Ja, früher waren die sogar aus Glas.
Ja.
Wir benutzen die heute mittlerweile auch natürlich aus dem
Ja.
Plastik, weil das ist natürlich dann einfacher. Und der Nachteil an diesen Glasperlen, ich habe auch so eine schöne Zehnerstange hier noch mit Glas. Das siehst du vielleicht, da sind am Ende dann auch entsprechend, um die dann aufzufädeln, noch so kleine Haken dran. Und wenn ich aber eine Plusreihe machen möchte, dann stört dann dieser Haken, weil dann ist dann wieder eine Lücke und das ist dann wieder für die
Ja.
Kinder auch manchmal schwieriger zu erkennen. Deswegen ist das da kein Problem. Ja.
Okay. Also ich glaube, ich habe es jetzt erstmal so verstanden. Gibt es noch etwas, was ich jetzt vergessen habe zu fragen oder was du noch wichtig findest, was du noch loswerden möchtest?
Ich wollte gerne über eine Sache noch sprechen, weil ich
Ja.
das super wichtig finde und ein Bedürfnis ist, weil ich weiß, dass das etwas ist, was auch, ob du Montessorianer bist oder nicht, alle Eltern, Lehrkräfte und Menschen eigentlich nochmal deutlich wissen müssen und oder das nicht nur wissen müssten, sondern da sensibilisiert werden sollten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, nicht nur als Lehrkraft, sondern jetzt auch als Mama von 2 Kindern. Maria Montessori spricht von sensiblen Phasen. Und diese sensiblen Phasen sind Entwicklungsfelder, in denen Kinder besonders offen für bestimmte Lerninhalte sind. Also man kann sich das so vorstellen wie offene Türen, die sich dann für eine Weile öffnen und dann langsam wieder schließen. Und in den Phasen lernen Kinder scheinbar mühelos, was später aber irgendwie mit viel mehr Anstrengung ja, wo viel mehr Anstrengung benötigt wird.
Mhm.
Und da gibt es zum Beispiel sensible Phasen in Bezug auf Sprache oder auf Sinneswahrnehmung, auf die Bewegung, auf Sozialverhalten, Sinneswahrnehmung, aber auch Schreiben und Lesen. Und gerade diese sensiblen Phasen, die beginnen schon ab null.
Mhm.
Ab 0 Jahren. Und Montessori sah die Entwicklung als natürliche Entfaltung. Also jedes Kind hat seinen eigenen inneren Plan. Und wenn wir mehr diese sensiblen Phasen erkennen und die dann auch begleiten, dann kann das Lernen leicht, freudig und tiefgründig sein.
Mhm.
Und ich habe, weil ich das schon als Lehrkraft ganz oft gesehen habe und die Kinder da aber ja natürlich auch erst mit 6, 7 Jahren in die Schule kommen, die sensiblen Phasen aber ab null beginnen, habe ich natürlich bei meinen Kindern darauf sehr geachtet und war dafür sehr offen. Und wir haben unglaubliche, ich rede von wir, weil mein Mann und ich haben unglaubliche Erfahrungen dann damit gemacht, weil wenn ich so gemerkt habe, wow, da ist jetzt gerade ein Fenster offen in Richtung mathematischem Wissens, ja, die Kinder sind dann in dem Moment wirklich, die sind wissensdurstig. Und dann wird das spielerisch gemacht und dann ist das Verständnis so schnell da, ohne dass man dann irgendwann mit 6, 7 Jahren sagen muss, so jetzt müssen wir aber hier mal die Plusaufgaben pauken. Das lief dann vorher schon. Und das Tolle zum Beispiel gerade bei Sprache ist, ich wurde öfter komisch angeguckt, weil ich habe tatsächlich mit meinen Kindern sehr viel gesprochen, auch schon als sie noch Babys waren. Und andere dann immer so sagten auf dem Video, Mensch, jetzt, was quatschst du denn die ganze Zeit eigentlich das Kind voll? Aber gerade viele Sprachanlässe, wenn man klar und deutlich spricht, ist das so wichtig für ja, die Sprachentwicklung vom Kind. Und ich habe tatsächlich Bücher gelesen und habe dann immer gesagt, das ist eine Banane. Ich habe also quasi total deutlich immer die Silben gesprochen. Immer und auch ganz oft, egal bei welchen Wörtern, immer alles in Silbensprache nachgesprochen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, aber meine Kinder haben beide super schnell gesprochen, super klar gesprochen und das schon vor 2 Jahren. Also bevor sie 2 geworden sind.
Ja, okay.
Und das
Ja.
nicht nur mit Zweiwortsprache. Das ist natürlich jetzt so, ich habe jetzt den Vergleich nicht. Und trotzdem merke ich auch ganz oft bei anderen Kindern, die noch jung sind, dass ich immer wieder, das ist in mir drin, das so deutlich ausdrücke und die Kinder dadurch auch zum ersten Mal dann bestimmte Wörter richtig aussprechen, weil man natürlich das ja auch. Naja, man kennt es halt so, wie das Kind das spricht und man sorgt nicht dafür vielleicht, dass man das immer wieder vielleicht betont, wie es wirklich gesprochen wird oder vielleicht manche fühlen sich auch blöd, wenn sie dann so sitzen und sagen müssen, Regenschirm, weil das irgendwie natürlich nicht seine natürliche Sprache ist, aber gerade fürs Sprechenlernen habe ich unglaubliche positive Erfahrungen damit gemacht und genau, und die saugen dann tatsächlich gerade so in den Jahren 0 bis 6 Sprache auf. Ohne Anstrengung, wenn man selber A viel spricht und auch B klar.
Das heißt, eigentlich da nochmal der Appell, sensibel zu sein für die Phasen des Kindes
Ja.
und aber auch die Sprache in den Fokus zu rücken und klar zu sprechen.
Genau. Und dass das nicht nur Sprache ist, sondern das kann auch musikalisch sein. Das kann genauso gut auch sein, dass in Technik plötzlich irgendwas aufkommt und wenn man das merkt, dass das Kind daran Spaß hat, nicht im Kopf hat, zum Beispiel, ich muss das jetzt, kann ich jetzt aber noch nicht, das Kind kann das ja noch nicht, ist ja erst 3 oder so. Maria Montessori hat schon ganz früh immer genau gesagt, dass es genau dann wichtig ist, die Kinder zu unterstützen, weil die wollen laufen, klettern, greifen, die wollen die Umwelt begreifen, die wollen sehen, hören, riechen, tasten und schmecken, das wollen die alles. Und da noch mal sensibler zu sein und nicht zum Beispiel auch gerade in mathematischen Bereichen oder gerade in Sprache auch, wenn dann plötzlich dann auch irgendwann kommt ja auch beim Lesen und Schreiben, das kommt dann so meistens mit 3,5, dass die plötzlich Interesse so an Buchstaben, an Symbolen, an Zeichen haben und nicht dann zu sagen, ja, das sollen die ja in der Schule machen. Ich höre das immer wieder. Das machen wir jetzt noch nicht. Das
Das
sollen
ja.
die dann in der Schule lernen. Ja, das lernen die dann in der Schule. Wenn dir aber bewusst ist, dass das dann mit doppelt so viel Anstrengung ist, als wenn sie es in ihrer sensiblen Phase gemacht hätten, dann ist es wieder besser, wenn man da einfach spielerisch das Ganze begleitet. Und das ist mir noch total wichtig, weil ich glaube, dass das eine ist die Montessori-Arbeit, die ich total liebe und auch gerne viel Werbung dafür mache. Und auf der anderen Seite ist es auch, glaube ich, für auch alle gut, wenn sie was mitnehmen können, wo sie direkt sagen können, wow, da kann ich jetzt mal meinen Blick nochmal weiter drauf halten und hilft mir vielleicht da auch in meinem Alltag.
Schön. Zum Abschluss würde ich dich jetzt gerne nochmal fragen, was war dein schönster Moment so in deiner Arbeit als Montessori-Pädagogin?
Es gibt viele, aber einen, den habe ich in mir drin aufgesaugt, weil ich dachte, das ist das, was Montessori macht. Und das ist schon viele Jahre her. Da gab es zwei Jungs in meinem ersten Schuljahr damals, die waren pfiffig und gut drauf und kannten sich mit vielen Dingen aus. Und dadurch, dass ich das konnte, differenziert Dinge anzubieten, haben die in ihrem ersten Schuljahr sechs Vorträge gehalten, inklusive Plakat und Referat von 3 Viertelstunden, die sie da gemacht haben, über Themen wie Samurai, Mittelalter, verschiedene Tiere. Und das war was, was mich total geprägt hatte, weil das glaubt man kaum, wenn man das hört. Es ist möglich und stärkt natürlich ungemein. Ich hatte schon einen Huhn im Klassenraum, ein lebendiges, weil ein Kind im zweiten Schuljahr das über das Thema Huhn einen Vortrag gehalten hat. Und dann kam die Mama mit einem Huhn an. Und das sind die Dinge, die wirklich einem lange im Gedächtnis sind und
Glaube ich.
auch noch dafür sorgen, dass man sagt, das ist das, was die Arbeit so schön macht.
Schön. Ich danke dir.
Danke.
Denk kurz nochmal wirklich ja darüber nach, ob es noch irgendwas gibt, was du loswerden willst. Ansonsten würde ich sagen, vielen herzlichen Dank. Und es hat
Danke.
viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich ein, zwei von den Bildern quasi, wo du jetzt nochmal gezeigt hast, das Material, dass ich das vielleicht auch nochmal dann irgendwo hinpacken kann, dass man sich das nochmal angucken kann. Und ja, ich hoffe, dass es viele Menschen gibt, die da Interesse dran haben und das vielleicht ein bisschen auch in den Unterricht einbauen können.
Ja, vielen Dank dafür, dass du mir die Chance gegeben hast, auch mit dir darüber zu sprechen.
Ja,
Danke.
klar, gerne.